Hallo, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MMOD-Podcasts der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke. Heute melden wir uns aus Hohenroda von unserer 10. Fachtagung. Und als Gast haben wir den Herrn Sodermanns, der uns heute im Interview etwas über Automobilumrüstung erzählen wird. Das Interview führt Frau Kerstin Swoboda. Mein Name ist Ingo Müller und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Diagnosegruppe MMOD. Ich bin Kerstin Swoboda und stellvertretende Vorsitzende der MMOD. In unserem heutigen Podcast geht es um das Thema behindertengerechte Kfz-Umrüstung. Hierzu begrüße ich Herrn Frank Sodermanns. Er ist Inhaber der Firma Automobile Sodermanns Reha Mobilitätszentrum NRW in Wassenberg. Danke, Herr Sodermanns, dass Sie sich Zeit für dieses Interview nehmen.
Ja, hallo und ja, vielen Dank, dass ich daran teilnehmen darf.
Trotz einer Behinderung ist ein eigenes Auto zu besitzen und auch selbst fahren zu können etwas ganz Besonderes. Es bedeutet viel Freiheit und Selbstbestimmung im Leben. Außerdem Unabhängigkeit von Fahrdiensten und auch von öffentlichen Verkehrsmitteln, die nach wie vor nicht immer barrierefrei sind. Auch im Urlaub ist man jederzeit mobil und unabhängig von Bahn und Bus. Die Art der Umrüstung des Autos ist abhängig von der Ausprägung der Behinderung. Besonders wichtig ist deshalb das Wissen um die technischen Möglichkeiten einer Kfz-Umrüstung. Die Information steht also am Anfang der Beschaffung des Autos. Herr Sodermanns, wie erfolgt bei Ihnen in Ihrer Firma die Information und Beratung zur Umrüstung des Kfz?
Ja, das ist der wichtigste Punkt eigentlich, den Sie gerade direkt ansprechen. Als allererstes ist es notwendig, eine Bedarfsermittlung durchzuführen. Das heißt, in einem persönlichen Gespräch mit der konkreten Person, die selbstständig Auto fahren möchte, wird eine Bedarfsermittlung durchgeführt. In dieser Bedarfsermittlung wird das Krankheitsbild genauestens erläutert. Es wird eine Kräftemessung, ein Reaktionstest und eine Bewegungsanalyse durchgeführt und quasi theoretisch am Schreibtisch und auf unserer Teststation erarbeitet, wie kann das Fahrzeug nachher aussehen. Ist diese Bedarfsanalyse dann erstmal theoretisch abgeschlossen, wird sofort in einem unserer 5 umgebauten Fahrschulfahrzeuge Platz genommen und das, was gerade theoretisch erarbeitet worden ist, wird sofort selbstständig praktisch ausprobiert und man macht sofort eine Probefahrt. Und somit ist dann auch wirklich sichergestellt, dass man die Sachen, die man erarbeitet hat, praktisch ausprobiert worden sind und man weiß so genau vorher, dass es nachher funktioniert.
Super. Wenn man Auto fahren will, muss man ja zunächst ins Auto gelangen und dann muss man das Fahrzeug sicher steuern können. Welche typischen Umbauten gibt es da eigentlich im Fahrzeug? Und vor allen Dingen würde mich interessieren, gerade Menschen mit einer Muskelerkrankung sind ja oft sehr eingeschränkt und das Spektrum der Umrüstung ist ja so groß. Haben Sie da so typische Umrüstungen, die Muskelkranke nutzen?
Ja, also es gibt zwei, ich sag mal vorsichtig, Hauptfaktoren. Das sind einmal PKWs in der Mittelklasse-Version, in die man von außen umsetzen kann und den Rollstuhl dann selbstständig verlädt. Oder aber größere Fahrzeuge, Busse, in die man mit dem Rollstuhl hineinfahren kann und dann entweder im Auto den Transfer durchführt oder direkt mit dem Rollstuhl bis vor das Lenkrad fährt. Gerade im Bereich von unseren Kunden mit Muskelerkrankungen, ob das eine SMA ist, eine Muskeldystrophie, eine Muskelatrophie oder irgendeine Untergruppe davon, haben Sie natürlich recht, da sind schon einige stark eingeschränkt und können keinen selbstständigen Transfer, zumindest nicht außerhalb des Autos, durchführen. Und deswegen sind da sehr oft Fahrzeuge notwendig, in die man mit dem Rollstuhl hineinfahren kann und sich dann im Auto bequem und sicher umsetzt auf den Fahrersitz, der dann zum Beispiel bis in die Mitte des Autos fährt, elektrisch, sich dann rumdreht und man sitzt sicher im Auto vor dem Lenkrad.
Das hört sich ja an, als ob vieles machbar ist. Wenn die Information erfolgt ist und die Entscheidung, welcher Autotyp und welche Umrüstung erfolgt ist, dann beginnt ja eigentlich auch dieser sehr lange, langwierige Prozess der Antragstellung der Kostenübernahme. Na, die sind ja sehr hoch, diese Kosten. Und diese Kosten müssen vor einem Kostenträger beantragt werden. Welche Kostenträger kommen denn da in Frage? Und beziehungsweise wovon ist es abhängig, an welchen Kostenträger ich meinen Antrag stelle?
Ja, da spielt der Status der konkreten Person eine Rolle und das heißt der berufliche Status oder der Beschäftigungsstatus. Handelt es sich um einen Angestellten, einen Beamten, einen Auszubildenden, einen Schüler, Student oder Rentner, dann kommen verschiedene Kostenträger in Frage. Der größte Kostenträger in Deutschland ist die Arbeitsagentur oder die Deutsche Rentenversicherung. Die sind zuständig für Menschen, die am Arbeitsleben teilhaben. Deswegen heißt das Gesetz auch Teilhabe am Arbeitsleben und dann ist das die sogenannte Kraftfahrzeughilfe. Darüber hinaus gibt es aber auch andere Kostenträger, wie zum Beispiel Landschaftsverband Rheinland, Landschaftsverband Westfalen-Lippe, andere Sozialträger, Haftpflichtversicherungen, Berufsgenossenschaften, Unfallkassen und so weiter. Das ist im Einzelfall genau mit dem jeweiligen Interessenten bzw. Kunden zu beleuchten. Und dann kommt, Gott sei Dank, in den meisten Fällen noch ein Kostenträger dann in Frage.
Wenn man bei der Rentenversicherung ein Auto bekommt oder beantragt, dann wäre für mich die Frage interessant, kann man von der Rentenversicherung oder kann die Rentenversicherung erwarten, dass man alternativ zum Auto öffentliche Verkehrsmittel benutzt, wenn das vorliegt, zum Beispiel am Wohnort?
Also die Frage des Kostenträgers wird immer gestellt, haben Sie Alternativen, Bus, Bahn, Taxi oder auch einen Fahrdienst? Hier direkt reinspielt auch natürlich die Frage der Wirtschaftlichkeit. Auch wenn ein Bus vor der Haustüre hält, heißt das nicht, dass ich den Bus unbedingt benutzen kann. Wenn die Arbeitsstätte dann zu weit weg ist, ich muss das ja auch im Winter machen können, bei Kälte, Regen, Eis und Schnee. Hier geht es um die sogenannte Zumutbarkeit, ob das überhaupt jemandem zuzumuten ist, das zu tun. Dann gibt es noch die Möglichkeit der Fahrdienste. Hier wird man auch sehr oft aufgefordert, entsprechende Kostenvoranschläge einzuholen. Was kostet ein Fahrdienst, mit dem man gefahren werden kann? Hier spielen aber nicht unbedingt nur die reinen Kosten eine Rolle, sondern auch zum Beispiel wechselnde Arbeitszeiten, Gleitzeiten, wechselnde Arbeitsstätten, wenn ein Arbeitgeber mehrere Betriebsstätten hat. Also hier ist wirklich in der Tat genau der Einzelfall zu beleuchten. Und die Zahl als solches, also sprich die Kosten, sind nicht immer nur rein schwarz- oder weißmäßig zu sehen. Der Kostenträger darf grundsätzlich nur die günstigste Möglichkeit genehmigen. Aber oftmals trifft das dann nicht zu, dass es eine andere Möglichkeit gibt, wie das eigene Kfz.
Jetzt ist ja das die Übernahme der Kosten für die behindertengerechte Umrüstung wird vom Kostenträger übernommen. Jetzt ist ja das Fahrzeug noch zu bezahlen. Also das ist ja oft, gerade wenn man ein größeres Fahrzeug hat, eine ziemlich große Anschaffung. Gibt es da eigentlich auch einen Zuschuss zum Erwerb des Fahrzeugs selber?
Ja, also wenn man Anspruch auf Förderung hat, wird üblicherweise der Umbau zu 100% bezahlt und zum Grundfahrzeug bekommt man einen Zuschuss. Dieser Zuschuss ist gehaltsabhängig. Je höher das Einkommen ist, je geringer ist der Zuschuss. Wenn man einen Pkw fahren kann, in den ich von außen nach innen umsetzen kann und den Rollstuhl verladen kann, bekommt man je nach Einkommen bis zu 22.000 Euro. Wenn ich ein größeres Fahrzeug brauche, wie wir eben festgestellt haben, gerade Menschen mit muskulären Erkrankungen, wo zum Beispiel mit dem Rollstuhl reingefahren werden muss, dann wird nach Art und Schwere der Behinderung, so steht das auch genau in dem Paragraph 5.2, Teilhabe, Arbeitsleben, Kraftfahrzeughilfe drin, mehr bezahlt wie 22.000 Euro. Was noch zusätzlich dazu kommt, sind die behinderungsbedingt notwendigen Ausstattungen, die bereits vom Hersteller des Fahrzeugs eingebaut werden, wie zum Beispiel das Automatikgetriebe, eine Standheizung, eine Klimaanlage, Rückfahrwarner oder Parkwarner. Das sind Dinge, die werden dann als Zubehör gewertet, der behinderungsbedingt notwendig ist und werden auch bezahlt. Zumindest anteilmäßig.
Das hört sich sehr gut an. Wenn man aber jetzt nicht mehr arbeitstätig ist, und über die Rentenversicherung die Beantragung erfolgt, dann gilt ja die Kfz-Hilfeverordnung nicht. Gibt es denn auch für Leute, die jetzt berentet sind, zum Beispiel gesetzliche Grundlagen oder Teilhabeverordnungen, auf die man sich vielleicht berufen kann? Von wem werden dann die Kosten übernommen? Oder alternativ die Frage, besteht vielleicht auch die Möglichkeit, ein gebrauchtes Fahrzeug zu kaufen, was dann vielleicht erschwinglich ist?
Ja, also zum einen greift dann nicht die Teilhabe am Arbeitsleben, sondern der Grundsatz Teilhabe am öffentlichen Leben und Integration. Das trifft dann für alle zu, die nicht erwerbstätig sind und nicht von der Arbeitsagentur oder DRV gefördert werden. Hier kann man über das örtliche Sozialamt gehen, zum Beispiel über den Landschaftsverband Rheinland, über den Landschaftsverband Westfalen-Lippe oder einen sonstigen Sozialträger. Hier ist wirklich der Einzelfall zu beleuchten. Was hier wirklich zu beachten ist, was ganz wichtig ist, wenn zum Beispiel jemand Rentner ist, also kein rentenversicherungspflichtiges Einkommen hat, aber ein Ehrenamt ausübt, wird das zum Beispiel sehr positiv gewertet, weil Ehrenämtler im öffentlichen Interesse stehen und dann kann es durchaus sein, dass auch dann da eine Förderung kommt. Gebrauchtfahrzeuge sind ein wichtiges Thema. Wir haben zum Beispiel immer Gebrauchtfahrzeuge im Angebot für Selbstfahrer oder Beifahrer, weil ich es auch für wichtig halte, dass Leute vielleicht mit einem kleineren Einkommen oder keine Großverdiener sind, auch die Möglichkeit haben, selbstständig mobil zu sein oder auch im Passivbereich die Möglichkeit haben, im Rollstuhl sitzend mitgenommen zu werden. Und da sollte man schon schauen. Man muss natürlich gucken bei einem Gebrauchtwagen, was ist das Fahrzeug für ein Zustand. Man sollte das also vielleicht nur bei einem seriösen Händler kaufen. Es gibt ja einige Händler in Deutschland, die Autos verkaufen. Es sollte also nicht vielleicht irgendwie ein Auto sein, 200.000 Kilometer gelaufen oder mehr. Und man weiß nicht, wo er genau herkommt. Ist das Auto gepflegt worden? Hat er seine Service und so weiter? Also da sollte man bei einem seriösen Händler nachfragen und dann ist auch kein Problem, um ein gebautes Gebrauchtfahrzeug zu kaufen.
Das fand ich jetzt sehr gute Argumente, vor allen Dingen fürs Ehrenamt. Und es kommt ja nicht nur demjenigen zugute, der dann das Auto vielleicht bezieht, sondern auch dem Ehrenamt. Also danke für diese Empfehlung. Ja. Was macht man eigentlich, wenn der Kostenträger den Antrag ablehnt? Also wir haben ja alle gelernt, dass wir auf jeden Fall da nicht aufgeben. Aber was würden Sie empfehlen?
Also man muss immer erstmal darauf achten. Ich habe zum Beispiel heute auch erfahren, manche Aussagen werden dann am Telefon getätigt, einfach so, nein, Sie haben keinen Anspruch. Also das ist natürlich nicht zu bewerten. Zu bewerten ist nur das, was wirklich einem schriftlich als Ablehnungsbescheid oder auch Bewilligung, aber jetzt reden wir um die Ablehnung, zugestellt wird. Bekommt man eine schriftliche Ablehnung, dann kann man Einspruch einheben und genau schauen, warum wird abgelehnt. Diese Punkte sind exakt zu beleuchten, entsprechende Gegenargumente zu bringen und unter Umständen sich natürlich einen Rechtsbeistand zu holen. Darum sollte auch jeder vielleicht eine Rechtsschutzversicherung haben, die Sozialrecht abdeckt. Ich bin jetzt nicht unbedingt derjenige, der bei jedem Wortlaut einen Anwalt einschalten muss, aber manche Dinge, da ist einfach von Vorteil, zum Beispiel in unserem Fall jetzt hier, über den wir sprechen, einen Anwalt mit dem Fachgebiet Sozialrecht an seiner Seite zu haben, der dann den entsprechenden Einspruch formuliert.
Wenn man das Auto umgerüstet hat und es vor der Tür steht, muss man es natürlich auch fahren können und dürfen. Und bei dürfen, da kommt ja der Führerschein ins Gespräch. Es gibt ja sicherlich dann auch einen entsprechenden Führerschein und Führerscheinauflagen. Zum einen die Frage, wie kommt man zu so einem Führerschein? Und natürlich auch die Frage, wer übernimmt die Kosten dafür?
Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Also grundsätzlich sollten Sie sich an einen Umrüstbetrieb wenden, der eine Fahrschule im Haus hat. Es hat überhaupt keinen Zweck, dass Sie sich ein umgebautes Fahrzeug kaufen, egal mit welcher Fahrhilfe, und Sie nicht den entsprechenden Führerscheineintrag haben in Form von Schlüsselzahlen, woraus dann hervorgeht, dass Sie die Prüfung abgelegt haben, legitimiert sind, ein Auto mit entsprechenden Umbauten fahren zu dürfen. Nur wenn das im Führerschein eingetragen ist und der entsprechende Umbau im Fahrzeugschein, laufen Sie nicht Gefahr, dass Sie mit eingeschränktem Versicherungsschutz oder sogar ohne Versicherungsschutz unterwegs sind. Also da kann ich nur empfehlen, kein Umbau ohne Eintrag im Führerschein und im Fahrzeugschein und suchen sich einen Umrüster, wo die Fahrschule ein Thema ist. Leider Gottes ist es so, dass oft gesagt wird von Umrüstern, die das nicht haben, ja, um die Fahrerlaubnis müssen sie sich kümmern. Und aus der Praxis heraus weiß ich dann, wie dieses Kümmern aussieht. Das Auto wird umgebaut. Ja, Sie haben das jetzt vor der Tür stehen und ja, ich kann ja damit fahren und passiert es sowieso noch nicht und dann fahre ich jetzt erst einmal. Und wenn Sie in einen Unfall verwickelt werden, kann das unter Umständen dann ganz böse ausgehen.
Und für diese Führerscheinauflagen, ist da so ein ärztliches Gutachten erforderlich oder wird das gefordert oder bringt man das?
Ja, was ganz wichtig ist, man muss ein medizinisches Gutachten haben, einen Attest haben. Es sollte von einem Neurologen mit verkehrsmedizinischer Zusatzqualifikation sein, aus dem hervorgeht, dass aus medizinischer Sicht keine Einwände gegen das selbstständige Führen eines Kfz bestehen. Das zweite Gutachten, das TÜV-Gutachten, wo dann drin steht, was man fahren darf, mit welcher Fahrhilfe und so weiter, das wird vom TÜV erstellt. Und alle Kosten dafür, Das ist auch ein wichtiger Punkt, denke ich, für Gutachten, Fahrschule, Führerschein. Alle Kosten, an denen behinderungsnotwendiger Mehraufwand notwendig ist, diese Kosten werden dann auch übernommen vom Kostenträger.
Das hört sich gut an. Jetzt hatten Sie gerade das Stichwort Versicherung genannt. Aus eigener Erfahrung, es ist ja wichtig, dass man das Fahrzeug hinterher versichert. Würden Sie da Teilkasko oder Vollkasko empfehlen? Und vor allen Dingen die Frage, diese Umbauten sind ja der eigentlich teure Aspekt oft am Auto oder kosten zumindest oft genauso viel wie das Auto. Muss man sich eine Versicherung suchen, die diese Umbauten mitversichert? Also ich habe das tatsächlich und wie wichtig finden Sie das?
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe leider auch da in meinen fast 30 Jahren Erfahrung und 300 umgebauten Autos im Jahr negative Beispiele, aber gehen wir vom Positiven aus. Wenn Sie ein umgebautes Fahrzeug beantragt haben und das befindet sich im Umbau, dann haben Sie ja genau die Kosten, was der Umbau kostet. Dann setzen Sie sich bitte mit Versicherungen auseinander, holen sich Angebote ein und geben an, dass dieses Fahrzeug behindertengerecht umgebaut wird. Siehe Anlage und dann reichen Sie das Angebot des Umbaus mit ein. Es spielt für die Versicherung eine riesengroße Rolle, ob Sie zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal einen extremen Umbau, Sie fahren einen Bus, der kostet 55.000 Euro und der Umbau kostet 100.000 Euro, dann wären das 155.000 Euro. Und da spielt es für die Versicherung eine riesengroße Rolle, ob Sie einen teuren Pkw fahren, zum Beispiel einen Porsche, einen Ferrari oder sonst was, für 155.000 Euro oder ob das Auto behindertengerecht umgebaut ist. Den behindertengerechten Umbau versichern viele Versicherungen nämlich für einen ganz geringen oder sogar keinen Aufpreis. Und es ist ganz wichtig, das Fahrzeug mit Umbau Vollkasko zu versichern. Und Zubehörteile sind bei vielen Versicherungen mit einer Höchstgrenze versehen. Und darum ist es wichtig, bevor Sie mit dem Fahrzeug dann losfahren, das Auto versichern, teilen Sie der Versicherung mit. Das ist die Höhe des Umbaus. Bitte versichern Sie das im Teilkasko-Bereich mit. Und dann sagt man Ihnen, okay, was es kostet. Oft ist es ein kleiner Beitrag, der fast nicht der Rede wert ist. Und viele Versicherungen machen es sogar ohne Aufpreis. Wichtig ist nur, dass es vorher geklärt ist.
Genau. Und vor allen Dingen, dass man im Falle eines Unfalls dann auch oder auch versichert ist. Ja. Ne? So. Jetzt noch gleich die Frage zu dem Thema Reparatur. Wenn ich jetzt so ein behindertengerechtes Auto habe und später ist es erforderlich, dass eine Reparatur erfolgen muss. Was wird denn da eigentlich, wird das auch bezahlt von den Kostenträgern und was genau wird denn da bezahlt?
Also alle behinderungsbedingt notwendigen Ein- und Umbauten am Fahrzeug, die der Kostenträger dann im ersten Step bei der Bewilligung des Fahrzeuges und Umbau bezahlt hat, dafür werden auch die Reparaturkosten übernommen. Das kann zum Beispiel ein Handgerät sein, ein Rollstuhlverladesystem oder ein Lift, der kaputt geht. Das ist aber auch, das wissen viele nicht, das Automatikgetriebe. Das Automatikgetriebe, wenn es behinderungsbedingt notwendig ist, das geht ja genau aus dem TÜV-Gutachten hervor, was da reingeschrieben wird, ist behinderungsbedingt notwendig, wird gefördert und im Reparaturfall dann auch vom Kostenträger bezahlt. Also eine reine Autoinspektion, der Ölwechsel oder ein kaputter Reifen, das wird nicht übernommen.
Jetzt habe ich noch eine spezielle Frage zum Schluss, auch aus eigener Erfahrung. Im Moment sind ja die Bestellzeiten für die Fahrzeuge extrem lang. Also das kann ja 9 Monate bis ein Jahr dauern. Jetzt ist ja der positive Bescheid des Kostenträgers meist immer nur auf 9 Monate begrenzt. Und das stellt jetzt den Antragsteller, der das Auto bestellt hat beim Fahrzeughersteller. Natürlich bringt das in eine schwierige Situation, wenn er hat jetzt dieses für ihn konfigurierte Fahrzeug verbindlich bestellt und ist der Kostenträger eigentlich verpflichtet, den Bescheid dann entsprechend zu verlängern? Und haben Sie da Erfahrung mit dieser aktuellen Problematik, die ja auch Corona-bedingt ist, sicherlich durch die Pandemie und oder auch jetzt durch Lieferengpässe von Zubehör? Haben Sie da einen Rat, wie man da umgeht mit dem Kostenträger?
Ja, den habe ich. Wir werden ja tatsächlich mittlerweile fast täglich mit diesen Dingen konfrontiert. Wie Sie schon richtig sagen, Bewilligungsbescheide sind immer befristet bis zu einem bestimmten Datum. Uns lehrt die Praxis, weil ich vorsichtig bin mit dem Wort Verpflichtung, aber uns lehrt die Praxis, wenn dann beim Kostenträger, also egal wer das ist, die Bewilligung Verlängerungsfrist beantragt wird, also die Verlängerung der Frist, wann das abläuft, ist das kein Problem. Gerade in der heutigen Situation schreibt man den Kostenträger an und teilt ihm mit, vielleicht auch mit der Bestellung und Hinweis vom Autohaus. Hier, das Fahrzeug ist bestellt, leider haben wir Lieferzeiten von 15 Monaten. Das wird nicht Januar 23, sondern August 23. Dann muss das Fahrzeug umgebaut werden. Bitte verlängern Sie bis Dezember 23. Und dann habe ich noch keinen Fall erlebt, der abgelehnt worden ist.
Das hört sich gut an. Jetzt habe ich mich ein bisschen über Ihre Firma informiert. Sie sind ja in Social Media sehr gut unterwegs und vielleicht können Sie uns noch mal kurz sagen, welche Angebote Sie jetzt über das eben Besprochene hinaus noch haben für Ratsuchende.
Ja, also in der Tat sind wir im Social Media Bereich sehr gut unterwegs. Wir haben, das höre ich von den Feedbacks unserer Kunden, eine sehr gute Homepage, die sehr umfangreich ist. Und wir haben einen eigenen YouTube-Kanal. Unser YouTube-Kanal heißt Ratgeber Handicap oder ich gehe bei YouTube einfach Sodermanns ein. Wir haben doch mittlerweile über 200 verschiedene Filme und man kann uns suchen nach einem Krankheitsbild, man kann suchen nach einem speziellen Autotyp oder einem Umbau. Da haben wir, also ich glaube, wirklich sehr interessante Filme, die auch zum Beispiel zu dem Thema muskuläre Krankheitsbilder oder MS oder Zerebralparese oder genau gezielt informieren oder konkret zu bestimmten Produkten. Also wenn da Fragen sind, Sie können unseren YouTube-Kanal natürlich auch sehr gerne abonnieren und dann werden Sie regelmäßig über News und aktuellen Dingen informiert.
Damit sind wir am Ende des Interviews angekommen. Wir konnten hoffentlich Informationen rund um das Thema behindertengerechte Kfz-Umrüstung vermitteln. Die Erlangung eines behindertengerecht umgerüsteten Fahrzeugs ist ein langer und anstrengender Prozess, für den man auf jeden Fall Durchhaltevermögen braucht. Aus eigener Erfahrung kann ich jedoch sagen, dass sich die Mühe lohnt und dass ein eigenes Auto vieles im Leben leichter und auch schöner macht. Herr Sodermanns, ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie uns so umfassend Auskunft gegeben haben. Und ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und Erfolg für Ihr Unternehmen. Danke auch an die Hörer fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder zuhört. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und Gesundheit. Das war die Podcast-Folge zum Thema behindertengerechte Kfz-Umrüstung der DGM-Diagnosegruppe MMOD. Menschen mit Muskelerkrankung ohne feststehende und mit sehr seltener Diagnose. Mit Kerstin Svoboda.